Widerhall.
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 Widerhall. Das Echolot für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Kultur im Freien Radio Salzkammergut.
Dieses Mal im Widerhall. Ein Interview mit Ferdinand Götz, künstlerischer Leiter des Kunsthaus Deutschvilla in Strobel, wo die erste Ausstellung des Jahres mit dem Titel »Von Shanghai nach Strobel« diesen Freitag eröffnet wird. Und wir widmen uns dem neuen österreichischen Spielfilm »Altweibersommer«. Magdalena Stammler hat mit der Drehbuchautorin, Schauspielerin und Regiedebütantin Pia Hirziger gesprochen. Hallo und herzlich willkommen zum Widerhall. Am Mikrofon begrüßt Sie Cornelia Friedwagner. Im folgenden Beitrag werfen wir einen Blick auf das Jahresprogramm 2025 der Deutschvilla in Strobel, einem Ort, der seit Jahren für zeitgenössische Kunst, kritischen Diskurs und kulturelle Vielfalt steht. Zu Gast im Widerhall ist Ferdinand Götz, der künstlerische Leiter der Deutschvilla, mit dem Julia Müllecker über kommende Ausstellungen, neue Formate und gesellschaftliche Impulse spricht.
Heute begrüße ich Ferdinand Götz bei uns im FAS-Studio. Er ist Künstler, Kurator, Radiomacher und auch Intendant der Deutschvilla in Strobel. Und aufmerksame FAS-Hörerinnen kennen ihn von den FAS-Radiosendungen. Herzlich willkommen, Ferdinand.
Freut mich, hier sein zu dürfen. Und wir starten ja bald wieder in die neue Saison. Und ich hoffe, Ihnen jetzt einen kleinen Einblick bieten zu können in das, was so passieren wird im heurigen Jahr.
Für diejenigen, die die Deutschvilla nicht kennen oder auch für die, die sie kennen, aber die Geschichte der Deutschvilla nicht so parat haben, würdest du bitte kurz diese doch sehr bewegte Historie an diesem besonderen Platz erzählen?
Ja, die Villa liegt in einem großen Park im Zentrum von Strobel, ist ja allerdings nicht allzu leicht zu finden, weil es so versteckte Straßen gibt. Und sie wurde 1897 von einem Wiener Bankier errichtet, dann im Laufe der Zeit von einer Familie Deutsch gekauft, die hat umgebaut. Alles muss man sich denken im Zuge des Aufenthalts vom Kaiser Franz Josef, wo sie die Adeligen und die Reichen, die Gödigen da im Salzkammergut Villen, sommerfrische Villen gebaut haben. So eine sommerfrische Villa ist das auch. Und die Familie Deutsch, wie schon der Name sagt, jüdisch, wurde natürlich von den Nazis enteignet. Viele der Familie konnten überleben und haben es nach dem Krieg dann gleich wieder zurückbekommen. Auf wundersame Weise, wie das genau gelaufen ist, weiß ich nicht. Und sie wurde dann vermietet an die Besatzungssoldaten, die Befreiungssoldaten, kann man auch sagen, den Amerikanern. Und da war Café Casino drinnen, da hat die Dixieland-Musik gespielt und da ist getanzt worden. Und da ist es offensichtlich, ich war zu jung, obwohl ich schon so alt bin, aber damals noch zu jung. 10 Jahre bis zum Abrücken der Truppen hat dort die Musik gespielt und da war was los. Kann man sich gar nicht vorstellen. Also ich muss jetzt nochmal zurückkommen, bin noch nicht ganz fertig gewesen mit der Erzählung über die Historie der Villa. Sie wurde dann 1955 nach den Amerikanern an die Universität Wien verkauft, die dann im Bürgelgut internationale Rechtkurse sommers über abgehalten hat. Da haben die Professoren drinnen gewohnt. Wie es ein bisschen herabgewirtschaftet war, die Villa, haben die Studenten drinnen gewohnt. Und dann ist verfallen und dann hat sie irgendwann einmal die Gemeinde gekauft mit dem Gedanken, das wegzureißen und dort das Altersheim hinzubauen. Sie haben das Altersheim hingebaut. Es hat sich eine Gruppe von Kunstinteressierten, kulturinteressierten Stroblern gefunden, die ist zur Gemeinde gegangen und hat gesagt, bitte gibt es uns was, wir machen da drin was. Und so ist es dann tatsächlich zustande gekommen. Die Gemeinde hat gesagt, ja, könnt ihr es haben. Es hat dann eine Landesausstellung gegeben, da ist Geld investiert worden, sollte jetzt auch irgendwann wieder mal Geld investiert werden, um es entsprechend zu erhalten. Aber die Villa ist gut im Schuss und sie überrascht uns immer, wieder mit ihren vielfältigen räumlichen Möglichkeiten. Das sind 15 oder 16 Räume. Und wenn man da so durch die Ausstellungen geht, findet man in jedem Raum immer wieder Überraschungen. Und das macht sie so wunderbar. Es ist wie ein Labyrinth, in das man sich verlieren kann.
Also der Ort macht etwas auch mit dem Programm. Es hat natürlich einen Einfluss darauf, wie viel man machen kann und welche Formen von Kunst man machen kann. In der Deutschvilla findet bildende Kunst ihren Platz, Performancekunst, aber auch Musik. Es gibt aber auch jedes Jahr einen Jahresraum. Der hat Geschichte, seit du, glaube ich, die Deutschvilla als Obmann und Intendant sozusagen führst.
Ja, ich habe da diesen Jahresraum, wie ich ihn nenne, ist ein bisschen unbeholfener Name, aber er ist so kreiert worden und jetzt steht er halt einmal so da. Jahresraum, um an eine verstorbene Künstlerpersönlichkeit, Schriftstellerpersönlichkeit zu erinnern, wird ein Raum in der Villa über die ganze Saison, also von Mai bis Oktober, immer dieser Person gewidmet, mit einer entsprechenden Ausstellung. Dazu gibt es dann eventuell, wenn Schriftstellerinnen sind, auch Lesungen aus ihrem Werk, oder zu Gast waren schon viele berühmte Persönlichkeiten wie der Georg Reisler, die Lotte Profos, der Fritz Löhner-Beder, der Librettist vom Franz Leher, Georg Trakl, Christine Lavand. Und heuer haben wir die Alma M. Karlin, eine Schriftstellerin aus dem ehemaligen Österreich-Ungarn, aus dem heutigen Slowenien. Diese verrückte Frau ist 1919 aufgebrochen auf eine Weltreise über Peru, USA, Australien, Neuseeland, die Südsee, wo sie lange Monate verbracht hat, Indonesien, Burma, Indien, ist sie dann wieder heimgefahren. 8 Jahre war sie unterwegs, unglaubliche 8 Jahre, und teilweise ohne Geld. Also sie hat sehr Geld verdient, sie hat eine Erika-Reiseschreibmaschine mitgehabt und hat Reiseberichte geschrieben, die sie dann versucht hat zu verkaufen an diverse Zeitungen in Europa, und dadurch, dass sie 10 Sprachen gesprochen hat. Sie war ein Sprachengenie, sie hat immer in kürzester Zeit Sprachen auf Chinesisch, Sanskrit und was weiß ich, die europäischen Sprachen sowieso, hat sie innerhalb kürzester Zeit gelernt und hat eben auch unterwegs dann immer wieder Sprachunterricht gegeben. Aber sie ist immer wieder vor der Situation gestanden, sie hat kein Geld. Sie weiß nicht, wie es weitergehen soll. Und sie hängt auf irgendeiner scheiß Südseeinsel, wo es die Moskitos fressen, und dann hat sie einen Malaria-Anfall. Und sie ist fix und fertig. Das war die Anna M. Karlin, mit der ist heuer der Jahresraum gewidmet, mit Bildmaterial und einer Lesung, die wir von ihr bieten werden.
Die Alma M. Karlin ist ja nicht nur eine als junge Frau gereist, sie hat sich sehr viel Bildung angeeignet, aber sie hatte auch eine Beeinträchtigung.
Ja, die ist munter worden, habe ich gesagt, sie ist geboren worden mit einem Wasserkopf und halbseitig gelähmt. Der Arzt hat gesagt, braucht euch gar nicht drum die kümmern, die stirbt sowieso in kürzester Zeit. Ist sie nicht, sie wurde geliebt von ihrem Vater. Ihre Mutter hat ihr sehr viel Angst eingeflößt immer wieder, und sie ist aufgrund dessen dann so früh wie möglich aufgebrochen, ist nach London gegangen, hat dort als Übersetzerin gearbeitet und hat innerhalb kürzester Zeit eben diese vielen Sprachen gelernt.
Wie bist du denn auf diese Person gestoßen?
Sie war in der Zwischenkriegszeit eine der meistgelesensten Reiseschriftstellerinnen Europas. Also sie war einmal sehr, sehr bekannt. Und wir haben diese famose Buchhandlung, Alte Kurdirektion in Bad Ischl, und die sitzt da gern dort und tue ein wenig stöbern, und dann sehe ich die Bücher von dieser Anna M. Karlin und habe es gekauft, habe es gelesen, habe mich in diese Frau verliebt und habe mir gedacht, das ist sie für das heurige Jahr.
Wenn du jetzt sozusagen den gesellschaftlichen Auftrag dieser Auswahl mit ein paar Worten beschreiben würdest, was fällt dir da dazu ein?
Dieser Auswahl für diese Karlin, naja, erstens eine starke Frau, vergessen und sich denkend, ja, 1919 ist die allein aufgebrochen in die Welt, was für eine unglaubliche Leistung. Also die einmal herauszustreichen, dass es nicht nur heute starke Frauen gibt, die um ihre Rechte kämpfen, sondern dass das schon sehr, sehr lange geht.
Anfang Mai ist die Eröffnung der ersten Ausstellung für diese Saison in der Deutschvilla. Was erwartet uns hier?
Naja, diese Ausstellung hat einen ganz seltsamen Namen, nämlich sie heißt Von Shanghai bis Strobel. Ja, wieso kommt es denn dazu? Was hat Shanghai mit Strobel zu tun? Shanghai hat insofern auch mit Strobel zu tun, weil jeder Strobler jeden Tag irgendwas Chinesisches, ein chinesisches Produkt in der Hand hat. Aber in dem Fall geht es nicht darum, sondern es wurde eine Ausstellung organisiert von einer Kunstorganisation in Triest in Zusammenarbeit mit einer Freundin von denen aus Shanghai. Die haben gesagt, wir möchten gerne eine Ausstellung von Triest, mit sind schlussendlich 7 verschiedene Nationen vertreten, nach Shanghai schicken, dort ausstellen, dann soll die Ausstellung nach Linz gehen, dann kommt sie nach Strobel in die Deutschvilla und dann geht sie noch nach Triest und wird dort zum Abschluss nochmal präsentiert. Also das ist ein Teil der Ausstellung, wo ja 30 Künstlerinnen sind beteiligt und die Vorgabe war, alle Arbeiten A4, also damit die Logistik zu bewältigen, weil es war unglaublich schwierig, diese ganzen Zollgeschichten zu erledigen. Ich nenne sie insgeheim in mir drinnen die Kuddelmuddel-Ausstellung, weil so viele verschiedene Sachen da präsentiert sind. Normalerweise mache ich immer so eine Ausstellung zu einem übergeordneten Thema und dann spielen alle Künstlerinnen da in diese Geschichte ein. In dem Fall Kuddelmuddel-Ausstellung. Es gibt dann noch 5, 6 Positionen Künstlerinnen aus dem Salzkammergut, um sozusagen die Shanghai-Geschichte da in Strobel zu erden, um sie zu umgeben mit heimischen künstlerischen Positionen. Und dann eine Künstlerin, eine 80-jährige Grand Dame der bildenden Kunst aus Bayern, aus Landshut, Christine Rix-Sonntag heißt sie. Die fährt allein daher, die hat sich allein ein Zimmer organisiert, sie kriegt bei uns 2 Räume und sie freut sich außerordentlich, dass sie präsent sein kann in einer Ausstellung in der Deutschvilla. Eine weitgereiste Künstlerin, die schon in New York, Venedig und in den Museen Bulgariens ausgestellt hat. Und ihre Themen sind immer wieder Frauen, beim Tanzen, beim Flirten, aber auch beim Altwerden. Unbarmherzig ist sie. Nein, ihr Blick ist genau, aber immer liebevoll. Eros und Tod ist ihr Thema. Das habe ich jetzt vorgelesen. Dann habe ich natürlich auch noch einen gewissen Klaus Philipp, einen Musiker, Komponisten, der wird eine Soundinstallation installieren, die jetzt in Strobel angekommen ist und schon rund um die Welt präsent war. Also von Mexiko, Peru, Japan, Neuseeland, was weiß der Teufel wo, die war schon überall, diese Klanginstallation, die wird er in der Deutschvilla präsentieren. Und es wird dann noch einen Raum mit einer Überraschung geben. Dieser Raum ist gewidmet dem Bill Bragg, der eigentlich Billy Bragg sein sollte. Meine lieben Leute, Sie hören jetzt den Billy Bragg, den Erzkommunisten und Gewerkschafter, ein großer Star, ein Engländer aus den 1980er Jahren. Billy Bragg.
I was 21 years when I wrote this song. I'm 22 now, but I won't be for long. People ask me, when will you grow up to be a man? But all the girls I loved at school are already pushing prams. I loved you then as I love you still. Though I put you on a pedestal, they put you on the pill. I don't feel bad about letting you go. I just feel sad about letting you know. Yesterday, I
wish, I wish you'd care. I don't want to change the world. I'm not looking for New England. I'm just looking for another girl. I don't want to change the world. I'm not looking for New England. I'm just looking for another girl. Looking for another girl. Looking for another girl. Looking for another girl.
Die Ausstellung von Shanghai bis Strobel wird am 9. Mai eröffnet um 20 Uhr und um ca. 21 Uhr gibt es zur Eröffnung eben wie immer in der Deutschvilla gibt es ein Konzert mit der John Harold Band. Spielen tut die Olga from Russia, der William aus Kolumbien und der Ivan aus Mexiko.
Der Auftakt der neuen Deutschvilla-Saison ist also international besetzt, nicht nur aus der bildenden Kunst, sondern auch von der musikalischen Gestaltung. Wie wichtig ist dir die internationale Vernetzung im gesamten Deutschvilla-Programm?
Man muss dazu sagen, ich habe in meiner Zeit als Künstler habe ich 5 Jahre in London gelebt, 5 Jahre in Paris gelebt, in Zürich gelebt. Jetzt bin ich in Triest teilweise zu Hause und da habe ich ein Netzwerk mir geschaffen, aus dem ich schöpfe. Und wenn ich dann dran denke, meine Freundin tut auch Kunst organisieren, und wenn sie in Italien einen Vorschlag für eine Ausstellung macht, in Triest, mit Ausländern, sagen die Italiener, was brauchen wir Ausländer? Die haben wir haben auch so viele gute Künstler. Also das unbedingt, diese Möglichkeit, sich zu schaffen und zu erhalten, über den Tellerrand hinauszuschauen, das ist mir extrem wichtig.
Die zweite Ausstellung in der Deutschvilla-Saison startet am 21. Juni und trägt den Titel Animal Farm. Was erwartet uns in dieser Ausstellung?
George Orwell hat ein Buch geschrieben, das heißt Animal Farm. Darin geht es um das Leben der Tiere auf der Farm. Der Bauer behandelt sie extrem schlecht, sie revoltieren. Und es stellt sich dann heraus, dass die Schweine jetzt plötzlich die Macht übernehmen. Und wie sich da leider herausstellt, sind die noch schlimmer als wie der Bauer. Also diese Parabel, diese Geschichte kann man natürlich sehr gut in unsere Gesellschaft übertragen. Stirbt also ein Rechtsfaschist-Politiker, der Haider, dann kommt der Strache, dann kommt der Nächste. Also sozusagen, du schlagst einen den Kopf ab und ist sofort der Nächste da. Und diese Geschichte wird eben auch in gewisser Weise in dieser Ausstellung transportiert.
Schafft die bildende Kunst hier Lösungen?
Nein, sie schafft keine Lösungen. Es sind nur Momente der Möglichkeiten. Aber um Lösungen zu schaffen, braucht es eine vielfache Anstrengung von vielen von uns. Und auch mutig die Blase zu verlassen, in der wir uns ständig alle bewegen, wo wir, glaube ich, gar nicht wahrnehmen, wie viele Menschen Gedankengut in sich tragen, das nicht im Positiven gründet.
Eine weitere Ausstellung eröffnet ihr in Strobel am 1. August. Der Titel ist Sehnsuchtsorte vom Zauber alter Tourismusplakate. Wie kommt es oder was sind die Hintergründe für diese Ausstellung?
Ja, es gibt viele Hintergründe natürlich. Es gibt auch den Hintergrund, dass die Deutschvilla 25 Jahre gefeiert hat im letzten Jahr. Also muss man zusammenbringen, ehrenamtliche Betreibung der Deutschvilla und das über 25 Jahre hinweg. Ich mache es jetzt 10 Jahre und in diesen 10 Jahren habe ich, sagen wir, 30 bis 40 Ausstellungen kuratiert. Da muss man sich dann wieder eine einfallen lassen und dann braucht man jedes Jahr 3 Ausstellungen. Und dann kommt irgendwer und sagt, Plakate. Er hat einen Sammler bei der Hand mit Plakaten. Und wissend und dann gleich Bildbeispiele geliefert. Und dann sieht man, boah, großartig, also was diese Künstler Künstlerinnen wahrscheinlich eh nicht, aber in der Zeit hat es ja dann. Die wurden eingeladen von irgendwelchen Hoteliers in Davos oder was weiß der Teufel wo, um für 14 Tage, und dann haben sie dort die Plakate gestaltet. Und da gibt es so großartige Sachen, und dann natürlich hat man gesagt, ist ja wunderbar, eine Ausstellung, die kostet nicht viel, die kommt angeliefert, die hängt man auf und die Geschichte hat sie. Und es ist nur dazu etwas, was auch jeden interessieren könnten, auch den Strobler interessieren könnten. Und dann hat man angefangen und hat festgestellt, es gibt auch ein Strobl-Plakat aus den 50er Jahren, ein großartiges, vom Malermeister Guse aus Strobl gestaltet. Und dann wird es einen Raum geben über Grand Hotels. Strobl hat ein riesiges Grand Hotel gehabt einmal, wo das ein Luxusressort war, wo Wasserflugzeuge aus Wien daher geflogen sind, am See vor Glanzern und die Gäste gebracht haben. Und solche Geschichten hat es in Strobl gegeben. Im Zuge des Kaisers natürlich alles. Dann gibt es eben diesen Grand Hotel-Raum, den ein Freund von mir gestalten wird. Und unter anderem auch mit Beschreibungstafeln, wie Bedienstete dieses Grand Hotels die Gäste bewertet haben. Der flirtet mit jedem dahergelaufenen Mädchen, oder der ist knausrig, oder der, glaube ich, hat heute Nacht seine Frau geschlagen. Und solche kleinen Notizen haben die Bediensteten über die Gäste festgehalten.
Das ist natürlich in der heutigen Bewertungskultur der Dienstleister eine besonders charmante Umkehrung in der Erzählung.
Super Umkehrung.
Also abgesehen jetzt von dieser Bewertung, bietet offenbar die Plakatkunst viel als an geschichtlichem Wissen, an touristischem, an auch bildender Kunst, an grafischer Kunst.
Ja, und auch geschichtlich natürlich. Wir waren der Erste, der diese Plakate gestaltet hat oder ins Leben gerufen hat. Das war ein Reisebüro, das man auch heute noch kennt, Thomas Cook. Das war ein Engländer, der hat eben schon begonnen, so Reisegruppen zu organisieren, und hat das dann im grauen, düsteren London plakatiert mit paradiesischen Abbildungen vom Mittelmeer, Cannes oder Nizza oder wie er immer diese Orte, wurden da präsentiert in den düsteren Straßen von London, und die Leute haben dann gebucht und sind aufgebrochen. Und diese Hysterie, würde ich sie schon fast nennen, die setzt sich ja fort bis heute. Wie wir wissen, sind sehr viele, viele Orte überlaufen von Touristen. Und das hat damals mit diesem Thomas Cook begonnen.
Ferdinand, du hast vorhin noch erwähnt, dass die Deutschvilla 25-jähriges Jubiläum 2024 hatte. Und dabei sind auch die ehrenamtlichen Strukturen ein bisschen erwähnt worden von dir. Ich möchte jetzt da nochmal nachhaken, weil tatsächlich 25 Jahre und vieles, vieles im Ehrenamt gestaltet, ist eine wunderbare Leistung. Es ist wunderbar für die Region, für die Menschen, die sich engagieren können. Wie würdest du eine erfolgreiche Gemeinschaft bezeichnen, oder warum funktioniert diese Arbeit 25 Jahre?
Es braucht einfach unheimlich viel Initiative und Hingabe. Und vor allem muss man sich um die Menschen, um die Ehrenamtlichen kümmern. Wir sind ungefähr eine Gruppe von 20 bis 25 Leute, die sozusagen immer wieder ihren kleinen Beitrag leisten zur Gemeinschaft. Das heißt, wir haben geöffnet Freitag, Samstag, Sonntag von 15 bis 18 Uhr. Da muss jemand da sein, der den Schlüssel aus dem Schlüsselsafe nimmt und sich hinsetzt und die Gäste reinlässt, im besten Fall auch kleine Informationen zur Ausstellung gibt. Und das funktioniert wunderbar. Auf unkomplizierteste Weise dürfte der Zauber der Deutschvilla funktionieren, der die Leute sozusagen einlädt, mitzuarbeiten. Aufruf natürlich an da noch draußen. Wir sind immer froh, wenn sich noch jemand dazu gesellt zu unserer wunderbaren Gruppe von Menschen, die nur das Beste im Sinne führen. Und wie der Wuli, das ist meine rechte Hand, der hat geschrieben, Kunstinteressierte, Kulturinteressierte sind nie schlechte Menschen.
Das war ein Ausblick auf das Jahresprogramm 2025 der Deutschvilla in Strobel. Wer mehr über Ausstellungen, KünstlerInnen und Veranstaltungen erfahren möchte, findet alle Informationen online unter www.deutschvilla.at. Pia Hierziger kennen viele ÖsterreicherInnen als Film- und Theaterschauspielerin. Dass sie aber auch schon einige Drehbücher verfasst hat, ist weniger bekannt. Und unlängst kam ihr Debüt als Regisseurin in die Kinos. Altweibersommer heißt es. Wir haben schon im FAS-Kinokalender darüber berichtet. Und auf die Frage nach dem Genre beschrieb Pia Hierziger ihren Film mit Augenzwinkern als Roadmovie für Arme. So geschehen auf der Bühne des Kinos Lichtspiele Lenzing, wo wir Pia Hierziger im April anlässlich der Filmpremiere von Altweibersommer getroffen haben. Meine Kollegin Magdalena Stammler hat mit der Künstlerin über die Arbeit an ihrem Regiedebüt gesprochen, über die Besonderheiten ihrer Rolle als Drehbuchautorin, Regisseurin und Schauspielerin in Personalunion und über ihren Anspruch an einen Film, in dem ganz normale 50-jährige Frauen im Mittelpunkt stehen.
Ja, im Kino Lenzing treffe ich Pia Hierziger, die hier heute ist, um ihren neuen Film Altweibersommer zu präsentieren. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Danke.
Sehr gern, ich freue mich.
Ja, wir wollen ein bisschen über deinen Film sprechen. Altweibersommer beschäftigt sich mit dem Älterwerden, mit großen Veränderungen im Leben. Was hat dich so dazu inspiriert? Was waren so die Key Messages, die dich inspiriert haben, diesen Film zu machen?
Also eigentlich gar nicht so sehr das Älterwerden, sondern einfach, dass einmal Frauen in meinem Alter, also so um die 50, im Mittelpunkt stehen und deren Geschichten erzählt werden. Und eigentlich war der Ausgangspunkt so eine Freundschaft zwischen drei Frauen und die Dynamik, wenn man zu dritt ist. Und alle anderen Themen, so wie, also Krankheit spielt ein Thema und dass man ein bisschen bequem ist und sich nicht mehr mit neuen Dingen auseinandersetzen will, die sind dann so im Laufe des Schreibens dazukommen. Und auch, dass die erst Urlaub in der Steiermark machen und dann weiterfahren an den Lido. Aber es ist interessant, weil ich habe jetzt öfter mit Leuten geredet, die den Film schon gesehen haben und unterschiedlichen Alters und unterschiedlichen Geschlechts. Und das ist eigentlich, also es kommt immer zurück, dass es ja gar nicht so sehr ein Film nur für Frauen ist oder so, sondern dass es einfach nur über die ist. Aber es sind auch recht normale Menschen, die drei Frauen.
Hast du das Gefühl, sobald es um Frauen geht, sobald Frauen die Hauptpersonen sind, wird es so in die Frauenfilmecke geschoben? Dann geht es niemandem sonst was an?
Ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch der Titel. Frauenfilm, was ist ein Frauenfilm? Also ich mag das Label eigentlich auch gar nicht. Ich mag sowieso nicht, ich mag auch keine Genrebezeichnungen so gern, weil es hat ja von jedem Genre ein bisschen oder von mehreren ein bisschen und man muss aber immer alles labeln. Und ich finde, also ich wollte einfach eine Geschichte schreiben und aber um die zu beschreiben, braucht man halt dann immer irgendwelche Label. Und dann kann es sein, dass es eben so in der Ecke geschoben wird und alle anderen, außer 50-jährige Frauen glauben, sie haben nichts damit zu tun, aber sie können trotzdem hinkommen.
Ja, dann hoffen wir, dass ganz viele Menschen den Film anschauen, weil Freundschaft, wie du gesagt hast, ist ein zentrales Thema und das ist ja ein universelles Thema. Wie hast du das aufgearbeitet in dem Film? Kannst du das ein bisschen erzählen?
Ich habe mir überlegt, wie das ist, wenn eine Freundschaft schon so selbstverständlich ist wie Familie und man glaubt, dass man sich nicht mehr darum kümmern muss, sondern die ist eh immer da. Und das wollte ich irgendwie untersuchen, weil das eben nicht so selbstverständlich ist, so eine Freundschaft, aber auch total wichtig. Also in dem Moment, wo nicht alles passt und wo nicht alles nur super ist, da wird Freundschaft dann einfach wichtig und dann kriegt man aber auch das Gefühl, dass man sich darum kümmern muss. Es gibt vom Residaritz ein Lied, das heißt, oder gibt es die Zeile, wo sind meine Freunde, wann die Sonne nicht scheint? Und ich finde, das ist so eine gute Frage, weil genau dann braucht man sie.
Bei Avarakadavara, glaube ich, kommt genau, das vorher. Genau. Mhm. Und hast du Bist du vielleicht auch so in diese Geschichte hineingegangen mit dem Aspekt, dass man auch Freundschaften bearbeiten muss manchmal, dass eben Freundschaften nicht selbstverständlich sind und die manchmal auch Arbeit brauchen? Man redet immer von den Beziehungen, von den Liebesbeziehungen, wo man Arbeit investieren soll. In der Familie, weiß ich nicht, in der Familie ist es auch quasi selbstverständlich, dass die Beziehungen nicht von selber laufen, und eben bei Freundschaften wird man vielleicht die Konflikte umgehen. Bist du so mit dem Gedanken hineingegangen, da braucht es auch Arbeit für Freundschaften?
Ja, ich bin irgendwie draufgekommen, weil eben man macht dann vielleicht so einen Urlaub mit zwei Freundinnen, um sich von allen anderen Beziehungen auszuruhen. Aber dass die sich auch verändern, diese Freundschaften, wenn sie schon so lang dauern, das vergisst man dann. Und dann sind sie nicht mehr so selbstverständlich. Und dann muss man schauen, ist es nur eine Freundschaft oder ist es nur eine Gewohnheit? Und wenn man die Freundschaft will, muss man wahrscheinlich auch daran arbeiten, so wie an einer Beziehung, ja.
Du hast doch schon am Anfang gesagt, Krankheit ist auch ein zentrales Thema. Die Figur, die du spielst, ist gerade mitten in einer Chemotherapie oder erholt sich, glaube ich, gerade davon. Warum war es dir wichtig, das auch mit hineinzubringen?
Ich wollte irgendwie, Leichtigkeit in dem Film, aber nicht nur. Also ich wollte auch, dass was um was geht für alle, und eine Krankheit ist einfach was einen sehr beschäftigt und auch etwas, was jetzt so in den letzten Jahren immer öfter in meiner Umgebung auftaucht. Und deswegen ist es dann einfach dazugekommen. Ich wollte aber nicht unbedingt einen Film über diese Krankheit machen, weil ich das Gefühl gehabt habe, das steht mir gar nicht zu jetzt, sondern es ist so ein Teilaspekt. Und es ist eine Figur krank, aber sie ist nicht nur krank, sie hat auch ganz viele andere Facetten.
Warum hattest du das Gefühl, es steht dir nicht zu, darüber zu schreiben?
Vielleicht ist es falsch, nicht zustehen, aber also ich glaube, wenn man die Erfahrung einer Krebserkrankung gemacht hat, kann man noch genauer darüber erzählen. Und ich habe zwar recherchiert und habe mit Leuten geredet, die davon betroffen sind, aber ein bisschen wollte ich es auch weghalten von mir und ich wollte es nicht zu groß machen, damit es nicht nur dominiert.
So wie du gesagt hast, dass die Figur auch andere Themen in ihrem Leben behandelt.
Genau, die ist nicht nur Krankheit, sondern die ist auch Mutter und Architektin und Single und selbstständig und die einzige der drei Frauen, die wahrscheinlich auch mit ihrem Geld auskommt. Also es ist, die hat noch ganz viele andere Aspekte, die sie interessant machen, und nicht nur die Krankheit. Aber die Krankheit ist halt neu und deswegen auch dominant. Ein bisschen.
Altweibersommer ist ja dein Regiedebüt, soviel ich weiß, zumindest im Film. Also du hast, soweit ich informiert bin, im Theater gearbeitet als Regisseurin und hast auch schon einige Drehbücher verfasst. Wie war diese Rolle für dich jetzt als Regisseurin?
Gar nicht so leicht. Also das ist schon nochmal ein großer Schritt, weil die Vorbereitung kriegt man so ein bisschen mit als Drehbuchautorin. Wenn man dann den Stoff der Regie übergibt normalerweise, dann kriegt man mit, jetzt werden die Schauplätze gesucht und auf ihre technische Eignung überprüft und so. Und dann wird nochmal was umgestellt, weil wir haben dann doch das und das nicht gefunden und so. Und da muss man vielleicht was nachschreiben. Aber als Regisseurin bist du dann bei den Prozessen halt dabei. Und den Dreher, wie wir auch vorstellen können, weil da war ich ja schon als Schauspielerin dabei. Aber der ist natürlich nochmal anstrengender, wenn du jeden Tag dran bist und jeden Tag immer dran bist. Und was ich eigentlich unterschätzt habe und was noch sehr lang dauert und einerseits viele Möglichkeiten, aber auch viele Gefahren birgt, ist der Schnitt. Also das war wirklich noch einmal, da wird alles noch mal auseinandergenommen. Da kann man noch so viele Fehler machen und man kann aber auch noch einiges verbessern. Aber da habe ich sehr viel gelernt, und ich glaube auch, wenn ich nie wieder Regie machen sollte, das war einfach sehr gut, diese Erfahrung zu machen und einmal als Schauspielerin zu sehen, was das Team und was die Regie noch leistet, während man selber schon wieder ganz woanders ist.
Was war für dich so die Schnittpunkte zwischen Schauspielerei, Drehbuch und Regie? Hast du gefunden, du hast in die Regie schon so viel mitnehmen können durch deine anderen Tätigkeiten zuvor? Oder eben, wie du jetzt beschrieben hast, warst du total überrascht?
Ja, was ich mitnehmen konnte, war der Ablauf von so einem Drehtag. Also das weiß ich schon, weil wenn du als Schauspielerin dabei bist, bist du sehr früh am Tag dran, weil du musst ja geschminkt und angezogen werden und so. Also das kriegst alles mit und weißt so ungefähr den Ablauf. Du weißt, dass eine Szene vorbereitet und eingeleuchtet wird, dass Proben stattfinden, dass dann gedreht wird, dass dann das alles angeschaut wird. Aber so richtig für die Arbeit hat mir eigentlich die Regie am Theater und dass ich gewohnt war, Leuten auch zu helfen beim Spielen, mehr gebracht. Und die Vorbereitung mit Kamera, Regieassistenz, dass wir da super vorbereitet waren, hat mir auch sehr viel gebracht. Aber eigentlich habe ich viel neu kennengelernt. Und was ich sagen muss, ich habe sehr erfahrene Schauspieler und Schauspielerinnen gehabt und das war, glaube ich, auch wichtig, weil die waren weder zickig noch hilflos, sondern die haben sehr viel angeboten. Und auch wenn ich etwas vorgeschlagen habe, das ausprobiert. Also ich habe nie das Gefühl gehabt, da will jemand nicht gemeinsam arbeiten. Und das Team war auch super. Also die haben einfach versucht, Lösungen zu finden, wenn mal eine Schwierigkeit da war. Und es hätte auch sein können, dass sie das Gefühl haben, die lassen wir auflaufen oder so. Das habe ich nie gehabt. Also es war echt super, war eine schöne Zusammenarbeit.
Super, das wäre auch eine Frage gewesen. Was glaubst du, braucht es, damit so eine Zusammenarbeit so gut gelingen kann, wie du es jetzt beschrieben hast?
Ich glaube, also mal so Vertrauen von allen Seiten und von allen Seiten so ein Wille, dass das Produkt gut werden soll. Dann so ein Verantwortungsbewusstsein, dass man da mit vielen Menschen umgehen muss, dass die alle ein Recht darauf haben, gute Arbeit zu machen und gut behandelt zu werden, dass es um viel Steuergeld geht, dass man das richtig einsetzt. Also einfach, dass alle sich bewusst sind, dass das jetzt ja nicht nur für die eigene Freude ist, sondern dass das auch was werden soll. Und dann arbeiten eh alle so gut wie möglich. Und das einzige Problem ist, dass trotzdem zu wenig Geld da ist und man immer, immer, immer Zeitdruck hat und einfach nicht so viel ausprobieren kann, wie man gern würde. Und das Gute ist, dass wenn man einen vernünftigen Ton hat, auch die Leute vernünftig zurück sprechen, sozusagen, das auch.
Da kann man als Regisseurin wahrscheinlich schon sehr viel machen mit der Atmosphäre am Filmset, am Dreh.
Ja, ich glaube schon. Also ja, ich denke mir einfach, ich kann überhaupt nicht gut unter Druck arbeiten. Also auch als Schauspielerin nicht. Ich hasse das, wenn herumgeblärt wird oder so. Ich würde sogar manchmal verstehen, wenn sich jemand ärgert am Set, das ist überhaupt kein Problem. Aber den Frust bei anderen auslassen, das finde ich nicht richtig. Und das war mir wichtig, aber ich habe auch so das Gefühl gehabt, sind alle Head of Departments sind auch so. Es gibt in keinem Department jetzt einen Druck auf Mitarbeitende. Es war eigentlich immer ein sehr höflicher Umgang, das finde ich super.
Wie ist dir mit dem Umgang mit dir selber gegangen? Weil du hast ja sozusagen diese Doppelrolle als Schauspielerin und als Regisseurin. Du musst dich ja da auch selber ein bisschen coachen. Oder kannst du ein bisschen erklären, wie das gelaufen ist für Leute, die das noch nie gemacht und gesehen haben?
Also ich habe im Vorfeld mit einer Freundin, die Schauspielerin ist, so eine Art Rollencoaching gemacht. Also bin mit ihr nochmal das Buch durchgegangen, weil ich die Gefahr gesehen habe, wenn ich das jetzt mache, dann mache ich es genauso, wie es da steht. Und das ist vielleicht so eindimensional. Und sie hat mich echt auf ein paar Sachen aufmerksam gemacht, die Ellie auch so ein bisschen leichter machen und so gegen die Figur arbeiten. Und dann war das auch mit der Casterin so besprochen, dass ich diese Rolle spiele, weil die auch so ein bisschen beobachtend und in sich gekehrt ist. Das hat mir geholfen, weil die nicht die ganze Kraft, so dieses nach außen spielen, wie die Uschi Strauß das in der Rolle der Astrid machen muss, gehabt habe. Und dann hat es noch Gott sei Dank so Feedback gegeben, also vom Regieassistenten und von der Script und Continuity und von der Uschi auch manchmal, die mir einfach so Feedback gegeben haben und gesagt haben, das hast du vorher irgendwie besser erwischt gehabt oder probier das nochmal. Und das hat auch geholfen. Und natürlich, man sieht sich selber und denkt sich, naja, war noch nicht besonders gespielt. Also diese Erfahrung habe ich schon manchmal, aber es ist trotzdem immer gut, noch ein Auge oder noch ein paar Augenpaare zu haben.
Jetzt hast du, wenn man ein paar der Filme und vielleicht auch Serien kennt, wo du mitgespielt hast oder auch Theaterstücke, schon eine ganz eigene Handschrift, würde ich sagen, in der österreichischen Schauspielereilandschaft zumindest. Was für Elemente in deiner Handschrift, nennen wir es einfach so, waren dir besonders wichtig jetzt bei dem Film Altweibersommer?
Also mir ist das Schreiben schon sehr wichtig. Also mir sind Dialoge sehr wichtig, was ich diesmal halt mehr dazugelernt habe, weil das hat sonst oft die Regie, also auch bei meinen Drehbüchern übernommen, dass man einfach auch anders als durch Sprache erzählen muss beim Film, das ist eh logisch, aber das hat mir mehr gefordert als jetzt das Schreiben von Situationen und Dialogen. Und was mir noch wichtig war, glaube ich, dass man sieht, dass wir miteinander spielen, also deswegen gibt es auch Szenen, die so aufgelöst sind, dass man tatsächlich die drei spielen sieht und nicht zu sehr aufgelöst immer nur auf den Gesichtern, weil ich vielleicht auch vom Theater komme und mir dieses System, diese Dynamik zwischen den Figuren sehr wichtig ist. Und dass jede Rolle auch nicht nur eindimensional ist. Also dass es irgendwelche kleinen Überraschungen in der Art der Figur gibt, auch bei den kürzeren Rollen, dass man sich die Leute merkt, die auch die kleinen Rollen spielt. Bei manchen geht es halt, die sind wirklich so kurz, obwohl der italienische Polizist so wahnsinnig gut spielt, finde ich, und den habe ich sehr, sehr gern mögen, aber der hat zu wenig Zeit, um jetzt Entwicklung zu haben. Aber Das ist mir immer wichtig, weil ich das so kenne, wenn du nur 2-3 Tage auf einem Set bist und dann so das Gefühl hast, du kannst überhaupt nicht Fuß fassen, dann ist das irgendwie schlecht.
Also dass auch die kleineren Rollen nicht bloß Spiegelflächen bleiben.
Mhm, genau, ja.
Würdest du sagen, auch das Thema Selbstermächtigung spielt eine Rolle in dem Film? Weibliche Selbstermächtigung?
Ja, ich habe heute Kritik gelesen, dass der Film zu wenig feministisch ist. Aber das Problem für mich ist immer, dass ich es mir so schwer tue mit Botschaften. Also ich finde Feminismus was sehr Wichtiges und ich würde mich ja selber als Feministin bezeichnen. Aber es geht ja darum, Figuren zu beobachten oder Figuren zu zeigen, die man kennt, also ich kenne so Frauen in dem Alter, die einfach so mit sich selbst beschäftigt sind und mit dem, was sie tagtäglich schaffen müssen, dass sie gar keine Zeit haben, sich selbst zu ermächtigen sozusagen und aus dem Leben auszubrechen und einfach mal zu sagen, jetzt bin ja mal ich wichtiger, sondern die in so einem Hamsterrad drin sind und ja, so Lebensentwürfe haben, wie ich sie nicht gern hätte, aber es gibt sie und deswegen, und sowas wollte ich eigentlich erzählen, also eben nicht das, was in meiner Blase oft zu sehen ist, in der ich mich bewege als Künstlerin, sondern das, was ich halt in meinem sonstigen Umfeld oft sehe und ich rede mir jetzt gerade, glaube ich, in einen Strudel hinein, weil ich sehe es auch bei mir manchmal selber so sehr aufgeklärt und selbstständig, ich glaube zu sein, trotzdem verfällt man dann in Muster, die blöd sind und die man selber an sich nicht mag. Und das einfach zu zeigen und nicht zu sagen, ihr müsst anders sein, sondern einfach sich mit so einer Situation beschäftigen, das war eigentlich die treibende Idee dahinter.
Also verstehe ich das richtig so ein bisschen in die Richtung, Kunst, in dem Fall Film, als eine Art Abbild von möglichen Realitäten, damit sich auch Leute damit auseinandersetzen, wie es vielleicht anderen Leuten in deren Realität geht.
Ja, eigentlich gar nicht so sehr damit, sondern einfach, weil ich sowas kenne und ich wollte was beschreiben, was mir nah ist und worüber, also ich wollte nicht zu weit weggehen, weil immer bei Sachen, die sehr weit weg von mir sind, immer wahnsinnig schwer tue. Und ich wollte sehr genau was beschreiben, was ich kenne. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen so, wenn das in Schwingung kommt mit dem Publikum, dann passiert vielleicht eine Auseinandersetzung. Und das ist für mich interessanter, als eine Botschaft auf der Leinwand zu verkünden. Da bin ich immer sofort, da mache ich sofort zu, wenn ich das Gefühl habe, mir will jemand was erzählen oder sagen, wie ich mich zu verhalten habe oder was ich zu denken habe, dann ist bei mir irgendwie schon aus, weil das mag ich nicht. Das ist wahrscheinlich so ein Schulreflex. Und genau deswegen ist es für mich eher darum gegangen, eine Geschichte zu erzählen und anhand der Geschichte Themen zu beobachten.
Aber du würdest im Gegensatz zu der Kritik, die du vorher erwähnt hast, den Film schon als feministisch bezeichnen?
Ich weiß es nicht. Was ist feministisch? Ist es schon feministisch, nur weil es um drei Frauen geht? Vielleicht. Dann ja, aber es behandelt jetzt nicht einen Feminismus, der wahnsinnig, also der erkämpft und mit Schweiß und Blut, sondern es ist einfach eine Beobachtung von Frauen, die es heute noch immer so gibt. Und das ist vielleicht ein bisschen ein kleiner Feminismus.
Jetzt haben wir ganz schön lange über Altweibersommer gesprochen und deine Gedanken dahinter. Was steht denn als nächstes an? Es gibt ja immer so mehrere Projekte im Talon wahrscheinlich. Mhm. Was darf man sich denn von Pia Hirzecker in Zukunft so erwarten? Oder worauf darf man sich freuen?
Also ich rede mal über die Sachen, von denen ich sicher glaube, die sicher stattfinden sollten. Ich schreibe gerade an einem dritten Teil vom Landkrimi Kärnten. Der soll im Juni gedreht werden. Also das Buch ist schon relativ weit, wird jetzt noch immer so gefeedbackt und überarbeitet. Und diesmal wird der Andreas Prochaska Regie führen und nicht der Daniel Prochaska. Der ist mal der Vater, bin ich schon sehr neugierig. Und dann gibt es eine Arbeit bei den Festwochen, die ist vorher, bei den Wiener Festwochen, mit zwei australischen Regisseurinnen. Da spiele ich eine Frau, die mit 100 Männern hintereinander immer die gleiche Szene spielt und das 24 Stunden lang. Das wird sehr anstrengend. Davor habe ich großen Respekt, aber das ist zum Beispiel sicher eine feministische Arbeit und das wird wahnsinnig herausfordernd, weil ich nicht weiß, ob ich 24 Stunden wach bleiben kann. Ich fürchte mich schon ein bisschen. Aber sehr spannend. Und dann gibt es im Herbst eine Arbeit mit dem Theater im Bahnhof und dem Planetenparty-Prinzip und dem Steirischen Herbst in Graz zum Thema Erben.
Das sind die nächsten Projekte, auf die sich Fans von Pia Hirzecker freuen dürfen. Im Gespräch war die Schauspielerin und Autorin zu hören über ihr Regiedebüt fürs Kino mit dem Titel Altweibersommer. Das war der Widerhall mit Beiträgen von Julia Müllecker und Magdalena Stammler. Nachzuhören und herunterzuladen gibt es den Widerhall wie immer auf unserer Seite www.freiesradio.at. Im Namen des FAS-Teams verabschiedet sich am Mikrofon Cornelia Friedwagner und danke fürs Zuhören.
Sie hörten den Widerhall. Jeden Dienstag um 18 Uhr. Die Wiederholung jeweils Mittwoch um 10 und Donnerstag um 17 Uhr.